Zweimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt, euer Lieblingspodcast in Sachen Vanlife, Reisen und schönen und bizarren Geschichten aus unserem Van-Alltag. Und wir, das sind Svenny und Basti alias Neuland Stories. Guck mal, das ging noch in einem Rutsch und das war mein erster Versuch.
Sehr schön, hast du eingeleitet. Hervorragend.
Und wir könnten unseren Podcast wieder, wie du es so gerne sagst, umbenennen. Heute ist wieder Midnight Talk. Es ist wieder sehr spät. Es ist wieder ein Tag vor Veröffentlichung vom Podcast. Montag, der 24. Juni. Und wir haben eine Podcast-Folge ausgelassen. Leute, wir sind untröstlich. Ja. Aber ihr werdet noch erfahren, warum. Es war diesmal einfach nicht möglich. Aber vorweg.
Diesmal kam uns kein Lagerfeuer in die Quere, nee, aber dafür was anderes.
Das stimmt. Aber das Lagerfeuer, das hatte ja nur für einen Tag Verzögerung gesorgt, vor zwei Wochen jetzt ja mittlerweile. Mhm. Dieses Mal mussten wir es ganz ausfallen lassen. Das hat den ganz bestimmten Grund. Ich weiß jetzt gar nicht, wie rum die Reihenfolge ist. Sagen wir, wie es uns jetzt geht oder wie es uns letzte Woche ging. Wie fangen wir da am besten an?
Wir können ja mal sagen, wie es uns jetzt geht und wo wir gerade sind. So fangen wir ja immer an.
Richtig. Also, wie geht's uns und wo sind wir gerade?
Uns geht's so lala, würde ich sagen.
Echt?
Maso menos.
Wieso nur lala?
Naja, wir haben schon jetzt echt einige Nächte nicht gut geschlafen. Unsere Mägen sind noch nicht zu 100% wieder fit.
Wovon? Jetzt zäumst du es doch andersrum.
Ja, nee, jetzt. Ich bäume Interesse auf.
Okay, bäum mal.
Und irgendwie, ich weiß nicht. Es ist gerade alles sehr energiezehrend. Nee, sagt man das so?
Glaube ich, schon so sagen. Das stimmt.
Und ich kann nicht mit voller Elan und Schwung sagen, uns geht's prächtig und hervorragend. Deswegen geht's uns so lala.
Das stimmt.
Also, es ist immer noch Schonkost angesagt hier im Van. Und das macht das Exploren auch irgendwie ein bisschen schwieriger, würde ich sagen.
Na gut, dann musst du jetzt doch mal, bevor wir jetzt sagen, wo wir sind und was wir in den letzten zwei Wochen explored haben, das erzählen wir gleich. Jetzt müssen wir doch mal direkt den Elefanten wegräumen. Was war denn letzte Woche? Und warum sind wir noch so ein bisschen lala?
Ich hätte trotzdem einfach weitergemacht und gesagt, wo wir sind, aber
nee.
Du möchtest anscheinend den Elefant wegräumen.
Ja, räum ihn mal ab.
Ja, uns hat es letzte Woche erwischt. Wir haben uns eine Lebensmittelvergiftung eingefangen und die hat es ganz schön in sich. Das war, würde ich behaupten, mit die schlimmste Nacht, die wir je im Van verbracht haben.
Für dich noch mehr als für mich, würde ich behaupten.
Ja, ich hatte so ein bisschen einen Nachtvorsprung vor Basti. Also bei mir hat es irgendwie ein bisschen früher losgelegt. Und ich habe mich die ganze Nacht eigentlich durchgehend übergeben. Erst als ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und mir so ein bisschen durmelig war und mir so ein bisschen schlecht war, dachte ich erst, es liegt daran, dass wir ein bisschen abgeneigt stehen, also mit dem Kopf nach unten liegen und dass quasi so das Blut in den Kopf gelaufen ist und dass ich einfach, wenn ich mich jetzt umdrehe, der ganze Schmuh wieder Richtung Körpermitte läuft und
okay.
Und es dann damit getan ist, aber dem war nicht so. Da wollte mir einiges nochmal durch den Kopf gehen und ja, das hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Und wir haben dann auch ziemlich schnell am nächsten Morgen um 6 oder so beschlossen, okay, das, nachdem du dann auch die ersten Anzeichen gemerkt hast, haben wir dann gesagt, okay, zu zweit in einem Van, mitten in der Stadt. Das war in La Paz, mitten in der Stadt wirklich auch. Da wollen wir nichts riskieren.
Ja. Ja, vor allem, meine Nacht war ja eher nicht gut, weil die Van-Tür immer auf und zu und auf und zu.
Ja, du
und
Armer.
Es wurde rumgehustet und ich wusste gar nicht, was los ist. Konnte ich auch nicht schlafen.
Ich böse, dass ich nicht bei dir brechen wollte, ne?
Echt, wirklich.
Ja.
Nee, aber bei mir war es dann am nächsten Morgen so, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe und ich konnte es überhaupt nicht einordnen, was es ist. Mir war irgendwie gar nicht richtig schlecht oder ich musste mich halt auch noch nicht übergeben. Und wir haben nur gemerkt, so, okay, irgendwas...
irgendwas rumort im Magen.
Ja, irgendwie auch im Kopf und keine Ahnung, das war alles ein bisschen schwummerig und mir ging es nicht gut. Und dann haben wir beide gesagt, na, wer weiß, vielleicht...
Kein Risiko, direkt die Airbnb-App aufgemacht. Keine 500 Meter entfernt, glaube ich, haben wir dann auch direkt ein Airbnb gefunden.
Leider nicht ganz günstig, aber man musste nehmen, was da war.
Genau. Und die Fahrt dahin war nochmal spannend und interessant, vor allem wenn man zu zweit krank ist und dann so eine furchtbar steile Straße irgendwie durchmanövrieren muss.
Horror.
Durch irgendwie Schulkinder und also wir waren halt auch, wir waren glaube ich so zwischen 7 und 8 sind wir da hingefahren und das morgens. War so der Zeitpunkt, wo der ganze Verkehr war. Schüler,
ja, und auch meine sonst so wirklich sehr hohe Toleranz im südamerikanischen Verkehr, die Schwelle war ein bisschen niedriger als sonst.
Ja.
Höher? Niedriger.
Niedriger.
Niedriger quasi.
Und ja, dann sind wir beim Airbnb angekommen. Wir durften Gott sei Dank sehr früh einchecken. Also um 9 Uhr konnten wir schon einchecken. Nach ein paar Fehlkommunikationsversuchen hat es dann auch geklappt. Die Frau wollte sich zwar sehr nett mit uns unterhalten und uns alles zeigen, aber wir beide standen nur da und haben okay, ciao.
Ja. Wir würden jetzt doch ganz gerne alleine
wir
hier sein.
Wir würden jetzt gerne, wir wissen, wo das Licht angeht, wir werden den Schalter für die Dusche finden. Okay, ja, tschüss. Ja. Also es tat uns dann im Nachhinein auch voll leid, aber wir konnten in dem Moment, wo es in uns gebrodelt hat, konnten wir einfach nicht irgendwie noch freundlich dastehen und Smalltalk machen.
Und wir mussten ja auch, bevor wir aufs Gelände konnten, da gab es ja diese Fehlkommunikation, wir mussten 10, 15 Minuten vorm Tor warten. Ja. Ich glaube, das waren die längsten 15 Minuten ever.
Das war echt der Knall. Also, es hat sich auch gefühlt, die Stunde zwischen 7 und 8 und 8 und 9.
Ja, das war Horror.
Das war, hat sich angefühlt wie ein ganzer Tag.
Ja, man wusste auch gar nicht, man konnte ja nichts machen. Man hat nur gewartet davor, lass uns doch jetzt endlich rein.
Ja. Ja, und dann hatten wir volles Programm. Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost.
Ich bin tatsächlich einmal in Ohnmacht gefallen.
Ja.
Im Bad. Und als ich zu mir gekommen bin, dann lag ich da auch. Also das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich bin dann zu mir gekommen und habe die Fliesen in meinem Gesicht gemerkt und wollte aufstehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich bin also wieder zu mir gekommen, aber war trotzdem noch unfähig, mich zu bewegen für bestimmt 20 Sekunden oder 30 Sekunden.
Wahrscheinlich waren es nur 2 Sekunden, aber es hat sich so lange
angefühlt. Kann sein. Aber das hatte ich halt noch nie, dass man das mitkriegt,
wie
man sich nicht bewegen kann. Und Sven hier nebenan geschlafen, die hat das gar nicht mitgekriegt. Also,
ich war auch völlig ausgenockt und konnte überhaupt nicht, also wir konnten uns gegenseitig auch überhaupt nicht pflegen oder supporten, weil es uns beiden einfach so elend ging.
Es war auch das allererste Mal, dass wir beide gleichzeitig krank waren.
Ja.
Das hatten wir noch nie.
Ja, und dann hatten wir für 2 Tage? Nächte, 3 Tage ungefähr, weil wir früh einchecken konnten und einigermaßen spät auschecken konnten. Für die Zeit hatten wir dann ein Airbnb und haben eigentlich auch nichts gemacht, außer schlafen und
versucht zu schlafen,
Tee trinken.
Und von Couch ins Bett, von Bett auf Couch.
Ja. Ja, es war auch einfach, es tat uns auch so leid für Peppi, weil wir beide auch, unser Kreislauf so unten war, dass jeder Spaziergang auch einfach nur zur Höllenfahrt wurde, weil man draußen echt in der Sonne, also ich kam überhaupt nicht klar. Und wir haben dann auch irgendwann, also nachdem ich alleine draußen war, haben wir dann auch ziemlich schnell beschlossen, okay, wir müssen vielleicht zusammen rausgehen, nur im Fall der Fälle. Ja, das waren 3 sehr schlimme Tage. Das war not fun.
Und ich muss sagen, das war auch meine allererste Lebensmittelvergiftung überhaupt. Das hatte ich noch nie. Und echt nicht schön, kann man mal sagen. Ich kann es so ein bisschen vergleichen mit so einem Corona, ging es mir irgendwie ähnlich so gefühlt, mit diesen ganzen Gliederschmerzen. Man kann sich nicht bewegen, gar nichts machen.
Ja.
Das war irgendwie ein bisschen ähnlich, aber es war also schon wirklich Hundeelend. Diese 3 Tage. aber um den Kreis zu schließen, deswegen konnten wir keinen Podcast aufnehmen.
Ja,
wir haben sogar noch kurz überlegt, ob wir es trotzdem in den Zustand hinkriegen, aber nee, das war nicht drin.
Ja, es hat von Sonntag auf Montagnacht hat es angefangen.
Ja.
Und ist bis heute noch nicht so richtig ganz
eine Woche
wieder
später
im Reinen. Ja. Also wir waren dann auch nochmal 2 Tage im Van, richtig, richtig schlapp. Da ging auch gar nichts. Da haben wir im Van eigentlich auch nur versucht zu überleben gefühlt.
Und wenn ihr sehen würdet, was wir heute Abend essen, also ein Taco ohne alles.
Ohne
also einfach
alles.
Nur ein in der Pfanne angebratener
ja.
Tortilla, genau, mit nix. Das trauen wir uns. Und
ich
Suppe.
Ist knusprig.
Das ist wirklich traurig. Aber es geht bergauf. Wir sind wieder besser drauf. Wir können wieder Podcasts aufnehmen.
Ja.
Und das...
Vielleicht, also es kam halt ja auch noch hinzu, dass wir einfach auf so hohen Höhen waren. Also dass irgendwie so diese Lebensmittelvergiftung plus halt...
4000 Meter.
Und das war schon irgendwie eine wilde Mischung, die wir da die letzten Tage hatten. Und...
Ach so, es fehlt natürlich noch die Info überhaupt. Wieso haben wir überhaupt eine Lebensmittelvergiftung bekommen? Basti hat gekocht.
Ja, Sonntag dachte Basti, ich koch mal wieder. Und wir waren davor auf einem Markt und da gab es eine Fleischtheke und Basti kocht unheimlich gerne Bolognese und er kocht auch eine sehr gute Bolognese.
Das ist die beste Bolognese der Welt.
Und eigentlich ernähre ich mich ja vegetarisch und wenn Basti aber eine Bolo kocht, dann... esse ich auch Bolo mit. Und haben wir am Sonntagabend köstlich hier gegessen.
Und die war wirklich lecker.
Wir haben uns gefreut, wie gut die Bolognese war.
Und wir haben ja noch nie hier Fleisch gekauft.
Nee, noch
oder
nie.
So. Also das haben wir das erste Mal gemacht, weil wir so einen Jeeper drauf hatten. Du nach irgendwie einem halben Jahr das erste Mal wieder voll Bock drauf gehabt.
Mhm.
Und dann sah das auch noch extrem gut aus. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wir das mal wieder machen wollen, dann jetzt. Weil da sieht es wirklich gut aus. Eine gut gekühlte Theke und das war wirklich... top aus. Das
Fleisch sah richtig gut aus und hatten am Sonntag auch noch Pläne gemacht, dass wir nochmal da hingehen, nochmal kaufen und einfrieren. Was das Tückische irgendwie auch daran ist, wenn man an der eigenen Küche an Lebensmittelvergiftung erkrankt ist.
Du weißt nicht genau, was es
war. Man weiß nicht genau, was es war. Wir sind dann so völlig, wie nennt man das, völlig
paranoid
alles durchgegangen, was wir gegessen haben, aber es muss einfach das Fleisch gewesen sein, weil alles andere...
Ja, die Charge Eier haben wir auch noch weggeworfen.
Ja, stimmt. Da
waren wir uns auch nicht so ganz sicher.
Ja. Aber eigentlich, wenn wir zum Frühstück Eier gegessen haben, dann hätten wir das bestimmt schon früher gemacht.
Ja, also.
Naja, es war auf jeden Fall keine gute Idee, Fleisch zu kaufen. Wir werden das jetzt auch zukünftig lassen.
Ja.
Und...
Ja, es war ein Versuch, der nach hinten losgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So, damit soll es das gewesen sein zu dem Thema, warum wir eine Folge ausgelassen haben. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Aber dafür gibt es natürlich heute wieder eine brandheiße neue Folge.
Neue Folge.
Und wieder einigermaßen fit, einigermaßen auf den Beinen. Und wir haben ein bisschen was erlebt.
Absolut. Ja, wir waren in La Paz und die Stadt ist irgendwie so verrückt und vielfältig, dass es einem schwerfällt, die... so ein bisschen zu beschreiben. Wir haben ja schon die Fun Facts auch gemacht. By the way, die Menschen verkleidet als Zebras.
Haben wir nicht gesehen.
Haben wir keine entdeckt. Gab's nicht.
Ja.
Wir haben wirklich die Augen offen gehalten und wir waren auch sehr mutig und sind sehr viel mit dem Van in der Stadt gefahren, was man vielleicht eher nicht so empfehlen kann. Aber selbst wenn man die Hauptrouten fährt, hört einfach irgendwann die Straße auf.
Ja.
Also wirklich, also eine vierspurige Straße hört einfach auf. Und der Verkehr wird irgendwie umgeleitet über irgendwelche kleinen Gassen.
Aber nicht von den als Menschen verkleideten Zebra.
Nee, nicht von den Menschen verkleideten Zebra. Was wir sehr schade fanden, aber...
Ja, wir haben es hier so groß angekündigt, dass wir es auf jeden Fall fotografieren und euch auf Insta zeigen oder auf YouTube.
Ja,
nope.
Haben wir nicht gesehen. Ja, wir haben... Also La Paz grenzt ja direkt an die Stadt El Alto auch an und die ersten paar Tage haben wir auch in El Alto verbracht. Und die beiden Städte sind quasi mit Gondeln verbunden.
Ja.
Das war ja, glaube ich, auch einer der Facts, dass es das längste Gondelnetz und das höchste Gondelnetz der Welt ist. Und das macht Spaß. Städte mit Gondel besichtigen macht Spaß. Das war echt richtig cool, wenn man manchmal so richtig in die Hinterhöfe gucken kann. Und
vor allen Dingen, wenn man sieht, also La Paz ist ja so voll von Menschen, von Märkten. Ich glaube, das ist einer der größten Märkte Südamerikas sowieso.
In El Alto, nicht in La Paz.
Genau, in El Alto. Aber man kann da halt drüber segeln mit der Gondel und sieht einfach dieses Ausmaß, wie groß dieser Markt ist.
Ja.
Er streckt sich ja gefühlt über, keine Ahnung, Quadratkilometer Markt. Das ist echt abgefahren.
Das war echt wirklich verrückt. Ja, und also wir hätten stundenlang, glaube ich, in der Gondel verbringen können. Peppi fand das leider nicht so cool. Die Stadt ist auch eher leider weniger grün. Also es hat sehr wenig Grünflächen, weshalb ich sagen würde, dass das mit die hundeunfreundlichste Stadt war, in der wir bisher waren.
Und man muss ja sagen, wenn wir in Städte gehen, also das war auch in La Paz wieder der Fall, wir sind eigentlich nach 2 Tagen, ist so das Maximum, was wir in der Stadt aushalten können, sowieso schon.
Ja.
Seit wir Peppi haben, ist das extrem geworden, dass wir einfach keine Energie mehr haben für Städte, weil einfach das für den Hund anstrengend ist, dann ist es für uns anstrengend und irgendwie, ja, macht diese Menschenmengen, der krasse Verkehr, für denn die, irgendwie diese
kaputten Straßen.
Ja, das ist alles zusammen, raubt uns irgendwie die ganze Energie. Und wie du sagst, dadurch, dass dann für Peppi jetzt auch dazu jetzt noch gar keine Grünflächen mehr da waren, ist es irgendwie, wir waren ja auf so einem kleinen Parkplatz, so einem Hinterhofparkplatz, und da waren so Unkraut aus den Fliesen sind da rausgekommen und da musste Peppi dann, Peppi mag das halt gar nicht, wenn es nicht grün ist, da irgendwie ihr Geschäft zu verrichten. Das war schon ein Trauerspiel irgendwie.
Ja, das war, ja, also es ging für die Tage, die wir da waren. Es wurde unglücklicherweise dann durch unsere Lebensmittelvergiftung verlängert.
Mhm. Ja.
Aber da, wo das Airbnb war, war Gott sei Dank direkt vor der Tür an der Straße so ein paar Grünstreifen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber es ist eine sehr wuselige, interessante Stadt mit sehr vielen Bräuchen. Auf dem Weg quasi aus der Stadt raus hat uns auch noch richtig random eine Frau angesprochen. Ja. Sie kam, also sie saß in einem Café. Wir haben vor dem Café geparkt, weil nebendran eine Geldwechselstube war. Und ja, sie kam dann aus dem Café raus und meinte so, hey, habt ihr nicht Lust, mit mir einen Tee oder einen Kaffee zu trinken? Wir haben noch Kompus Tenias, glaube ich, gegessen.
Ja.
Ah.
Ähnlich den Buñuelos.
Ja, also ein kleines Gebäck, was eher salzig-käsig ist, so ein bisschen. Mhm. Wir waren natürlich sehr vorsichtig mit unseren Mägen.
Aber wir wurden halt eingeladen.
Ja, wir wurden dann halt eingeladen, aber es war ein sehr trockenes und sehr, also nicht, es war sehr lecker, aber es war jetzt kein mächtiges.
Nee, das war nicht perfekt.
Ja.
Perfekt für so uns, für so ein kleines.
Kleinen Snack.
Ja.
Genau, wir haben dann einfach geparkt die Straße runter und haben uns dann mit der Frau zusammengesetzt und sie hat uns so ein bisschen was über La Paz erzählt und über ihre Familie und über die Bräuche, die es so gibt in La Paz und Bolivien und das war irgendwie super interessant und super spannend.
Es fühlte sich so ein bisschen an wie eine Free-Walking-Tour ohne Walking.
Ohne Walking.
Ja, also wir haben
eine
so
Sit-Down, eine Sit-Down-Tour.
Ja, wir haben noch so viel, das war ja quasi, wir waren ja auf dem Weg raus aus La Paz eigentlich, wollten eigentlich nur noch Geld wechseln und noch was essen. Und ja, dann nochmal so viel zu erfahren. Die hat uns so viel erzählt. Das war extrem spannend.
Ja.
Und eine Sache habe ich mir noch davon nochmal aufgeschrieben. Das passt so ein bisschen zu den als Menschen verkleidete Zebras. Und zwar habe ich als Stichwort aufgeschrieben, tote Lamas und tote Menschen.
Ja, das war ein bisschen krass auch irgendwie. Weil bevor ein Haus gebaut wird in La Paz oder in der Andenregion von Bolivien, aber sie meinte auch in der Andenregion von Peru.
Ecuador glaube ich sogar.
Ecuador vielleicht auch.
Hm.
Aber eher, also Peru, Bolivien, muss man, bevor ein Haus gebaut wird, die Pachamama, also die Mutter Erde, um Erlaubnis, also man muss was
Opfergabe
bringen. Genau, man muss eine Opfergabe bringen, damit die Mutter Erde einem gut gestimmt ist und dass man da ein glückliches Leben führen kann und ein Haus bauen kann und dass quasi die Mutter Erde nicht selbst Opfer fordert, wenn man da ein Haus baut. Und je größer das Haus ist, umso größer muss natürlich auch die Opfergabe sein. Und der Glaube daran ist noch sehr, sehr, sehr stark verbreitet in La Paz und in der Andenregion da. Und dass man quasi, wenn man ein Hochhaus in La Paz sieht, davon ausgehen kann, dass mehrere Lamas, und es muss auch meistens ein weißes sein, mehrere Lamas und auch Menschenopfer
Da muss man erstmal nochmal genauer rein, weil am Anfang haben wir das mit den Lamas schon mal irgendwo gehört.
Ja, das haben wir schon mal gelesen.
Und das hat sie uns dann auch nochmal erzählt. Und das fanden wir schon einfach krass, dass einfach immer Lamas geopfert werden. Je größer das Haus, desto mehr Lamas werden da quasi unten in die Erde mit eingearbeitet, in den Zement. Mhm. Und das fanden wir einfach schon krass. Und dann hat sie uns aber auch noch erzählt, dass es gar nicht unüblich ist, dass auch Menschen geopfert werden. Ja. So, und
die müssen lebendig geopfert genau. werden.
Und das ist wirklich echt krass, dass sie erzählt hat, dass die Menschen lebendig quasi begraben werden in dem...
Im Zement, also sie werden im Zement eingegossen.
Ja.
Lebendig. Und dadurch, dass es natürlich niemand freiwillig machen möchte und es auch höchst illegal ist, werden oft einfach Obdachlose sehr betrunken gemacht und eingeladen und ja, werden dann am Ende ihrer besten Nacht vielleicht, die sie je hatten,
also, genau, und der Grund dafür ist auch, quasi die Person, die lebendig begraben wird, die ist quasi der Schutzpatron für die Arbeiter, die das Haus dann bauen. Und wenn eben kein Mensch geopfert wird, dann wird einer von den Arbeitern irgendwann...
Also ist der Glaube daran, dass der, genau. dass vielleicht ein Arbeiter dann geopfert, also verlangt wird von...
Genau, das, also von wenn kein lebendiger Mensch vorher geopfert wurde für den Grundstock, sage ich mal, dann wird im Laufe des Baus höchstwahrscheinlich Pachamama irgendwann ein anderes Opfer von denjenigen, die das Haus bauen, opfern. Und das wollen die Arbeiter natürlich nicht.
Und deswegen fangen die auch erst an zu arbeiten, wenn sie wissen, genau. dass eine Opfergabe stattgefunden hat. Und der Geist soll dann auch irgendwie als Guardian, als Beschützer des Hauses irgendwie fungieren.
Und da haben wir uns jetzt gedacht, wenn ich jetzt, so, ich gehe jetzt feiern und habe einen guten Abend und auf einmal werde ich da nochmal eingeladen von so ein paar netten Menschen, kriege noch ein paar Bierchen mehr und auf einmal werde ich da lebendig einzementiert und dann soll ich die noch beschützen danach?
Also sie meinte auch, also August ist der Monat der Erde, also der Monat des Pachamama und da lohnt es sich besonders, ja. einen Hausbau zu starten. Und da meinte sie, sollte man nicht feiern gehen unbedingt in La Paz.
Und nicht zu doll zumindest. Also.
Ja.
Aber ich finde immer noch den Gedanken so was heißt witzig, also das ist ja höchstgradig krank, was da passiert. Aber das...
Ja, wir erzählen das so ein bisschen komödiantisch hier gerade.
Ja,
weil,
das kann man damit, das ist ja absurd.
Weil wir das gar nicht so richtig glauben konnten und greifen konnten, dass das wirklich auch heutzutage noch so stattfindet. Und
aber trotzdem nochmal dieser Gedanke, dass denn diese, die brutalst zum Tode irgendwie gezwungen wird, der Schutzpatron zu sein, der soll das dann machen? Also dem will ich dann meinen Schutz sozusagen in die Geisterhände geben? Weiß ich ja nicht. Also ich glaube, der Geist, der spukt doch da eher rum und versucht da irgendwie Rache zu üben, anstatt da der Schutzpatron von den Bauarbeitern zu sein. Naja, müssen sie ja selber wissen.
Ja.
Aber ja, eine krasse Story irgendwie.
Sehr viele merkwürdige Bräuche, würden wir mal behaupten, finden.
Für uns merkwürdig.
Für uns merkwürdig. Aber also, es ist ein sehr kontrovers diskutiertes, eine kontrovers diskutierte Tradition.
Ja.
Also sie ist ja auch Bolivianerin und sagt halt, sie, also zum Beispiel auch für Hochzeiten muss auch ein weißes Lama geopfert werden.
Ja.
Und ihre Kinder haben jetzt gesagt, sie wollen nicht so groß und öffentlich heiraten, damit sie das halt nicht machen wollen. Also weil es jetzt halt dann doch schon Menschen gibt, die diesen Brauch oder diese Bräuche und Traditionen halt ja, verabscheuen.
Ja,
auch.
Zu Recht auch, ja klar.
Dass aber irgendwie die Bräuche der indigenen Bevölkerung sind und die schon immer da sind und da jetzt irgendwie so zwei Welten aufeinander klatschen.
Ja, und sie, was ich auch noch spannend fand, wenn man jetzt ein bisschen durch La Paz läuft, durch die kleinen Geschäfte, da sieht man ja auch immer mal an den immer tote kleine Babylamas von der Decke baumeln.
Ja.
Ähnlicher Effekt natürlich, auch eine Opfergabe und als Schutz. Und sie ist Künstlerin gewesen und sie hat mal das quasi umgedreht. Es sind die Frauen, die diese Lamas auch verkaufen. Man kann dann eben diese toten runterhängenden Lamas auch kaufen und bei sich dann sozusagen opfern. Und sie hat das mal umgedreht und hat quasi Lamas gezeichnet, die Menschenfüße verkaufen. Also da hängen dann anstatt tote Babylamas, hängen dann da Menschenfüße von der Decke. Und die Verkäuferinnen sind nicht die Frauen, sondern eben Lamas. Und das hat sie dann veröffentlicht irgendwo auf Social Media und hat richtig Kontroversen geweckt. Und sie musste das tatsächlich offline nehmen. Weil sie so angeeckt ist, obwohl es halt Kunst ist und Ja, hat sie erzählt, dass es eben so verankert noch ist und so, ja, halt viele den Glauben eben daran haben, dass es natürlich dann auch wieder nicht mit zu spaßen ist, sage ich mal. Und das finde ich immer krass.
Ja. Ja, das stimmt. Also es war schon sehr interessant, was sie erzählt hat und waren froh, dass wir diesen Zwischenstopp noch gemacht haben und sie uns da so ein bisschen mitnehmen konnte, sowohl zu den Bräuchen, die es schon immer gibt, als auch so, wie es aktuell gehandhabt wird und so.
Aber so interessant das irgendwie alles war und es ist auch immer schön, irgendwie ein paar Tage in der Stadt. Man kann dann irgendwie schön frühstücken und wir waren in einem schönen Viertel und es war auch nicht nur anstrengend, aber auch doll anstrengend. Und wir sind dann, als wir dann doch mal nach dieser schönen Begegnung dann aus La Paz rausgefahren sind, war unsere erste Nacht direkt, wir sind in den Sahama-Nationalpark gefahren. Und bevor wir angekommen sind, haben wir noch eine Nacht außerhalb des Parks gestanden, sind einfach eine kleine Seitenstraße von der Hauptstraße abgefahren und wir waren da schon ein bisschen im Nirgendwo. Und dann sind wir abgebogen und hatten einen schönen Blick bei Sternenhimmel auf den Nevado Sahama, glaube ich, heißt der Berg. Der höchste Berg Boliviens mit 6542 Metern. Und ja, konnten auf den gucken, Sternenhimmel, keine Geräusche, kein gar nichts. Und irgendwie haben wir wieder gemerkt, so viel Energie uns irgendwie die Stadt raubt, so schnell kriegen wir sie in der Natur auch wieder.
Ja, doch, das war richtig schön. Also der Nationalpark ist so gute 4 Stunden von La Paz entfernt. Also es war schon echt nochmal echt ein langer Tag Fahrt. Aber es hat sich sowas von gelohnt und wir haben sind noch bei Tageslicht so ein bisschen angekommen und einfach nur schon der erste Spaziergang mit Peppi war einfach echt richtig schön, sie einfach auch mal wieder rennen zu lassen und ja, frische Luft einzuatmen. Aber gleichzeitig waren wir halt auch schon wieder über 4.500 Meter, 4.200 Meter, glaube ich. Nicht ganz 4.500. Und das hat uns dann halt natürlich auch direkt wieder den Schlaf geraubt, weil wir in La Paz auf 3.6 standen. Und diese paar hundert Meter Höhenunterschied, das macht so viel aus irgendwie. Ja. Also es ist echt, obwohl man Coca-Tee trinkt, viel Wasser trinken. Trotzdem muss der Körper sich irgendwie jedes Mal wieder, oder zumindest ist das bei uns so, akklimatisieren.
Naja, man verliert eben diese Akklimatisation, keine Ahnung, verliert man halt so super schnell wieder. Also man ist irgendwie dann mal wieder 3 Tage auf niedrigem Niveau. Wir hatten eine lange Küstenfahrt und gefühlt muss man dann...
Ja, aber wir waren ja schon auch jetzt wieder in Peru und Bolivien und so über... Also eigentlich waren wir die ganze Zeit schon über 3.500
Meter. Ja, das stimmt schon. Eigentlich sind wir akklimatisiert. Ja. Und trotzdem nochmal 500 Meter mehr. Ja, das setzt einem dann trotzdem wieder zu.
Ja, total. Total.
Man kann natürlich nicht genau sagen, ob es auch ein bisschen mit der Lebensmittelvergiftung noch zusammenhängt, dass wir...
Unsere Körper waren halt sowieso super schlapp.
Ja,
das Immunsystem war unten... Und also wir hatten echt richtig zu kämpfen, aber der Nationalpark ist einfach so schön, weil der auch so abgelegen ist. Also obwohl das ja irgendwie ein bekannter Nationalpark ist und den höchsten Berg hat von Boliviens, ist es trotzdem so einsam da. Also man sieht so wenige Menschen, so viele Lamas.
Vogelsträuße in der freien Wildbahn.
Wir haben Vogelsträuße in der freien Wildbahn gesehen und wir konnten einfach 2 Nächte direkt neben einer heißen Quelle parken, wo wir dann, weil die Nächte mittlerweile auch echt kalt werden,
ja,
unter
null und minus 1 Grad hatten wir, ja.
Und da ist es irgendwie schön, wenn man am nächsten Morgen sich in so einer heißen Quelle aufwärmen kann.
Ja, die war auch wunderschön, ne?
Ja.
Und dann mit umringt von Gletschern und schon die schönste. Wir waren ja schon mal in so Hot Springs und immer so klein, aber das war... Ja, ich würde sagen, die schönste Quelle, in der wir auch 3-4 Mal drin waren, die wir bisher gesehen haben. Und das, ja, also der Nationalpark, absolut traumhaft schön.
Das war richtig wohltuend, die Tage. Auch wenn wir kamen einfach nicht so richtig zum Schlafen. Also und die Gesundheit und das Immunsystem waren einfach immer noch ein bisschen, nicht so richtig da. Die 3 Tage waren aber irgendwie trotzdem super wohltuend und entspannend und ja, wir haben am Video gearbeitet und einfach irgendwie versucht, uns so gut wie möglich zu kurieren und sind dann vorgestern wieder aus dem Nationalpark raus und haben uns auf den Weg Richtung Potosí gemacht.
Bevor wir zu Potosí kommen, wo wir noch gar nicht so viel zu sagen können, weil wir gerade erst angekommen sind. Ja. Aber apropos Video, du hast gerade Video gesagt. Ich wollte mal kurz Bezug nehmen zu dem aktuellen YouTube-Video, was rausgekommen ist, jetzt am Sonntag. Und zwar gab es da so ein Mini-Fail.
Fail?
Ja, so ein kleiner Shit Happens.
Oh mon Dieu.
Wir haben so groß und breit in dem Podcast von den Van-ableckenden Kühen erzählt.
Ja, stimmt.
Und ich war so fest der Meinung, dass wir das auch gefilmt haben, aber haben wir gar nicht.
Nee.
Jetzt konnten wir gar nicht zeigen, wie die Kühe aussahen. Wobei, man hat sie kurz gesehen, wie sie hinterm Van gekämpft haben, aber wir haben nicht gefilmt, wie sie unseren ganzen Van abgeleckt haben.
Ich hatte das aber in der Story gepostet. In der Story hat man es gesehen, auf Instagram.
Okay.
Ja. Das ist zwar schon ein paar Tage her.
Ja, wir sind ja mit dem Video... Videos auf YouTube noch ein bisschen hinterher, wie ihr ja festgestellt habt wahrscheinlich. Wir wollen ja nichts auslassen hier, wir müssen alles zeigen, was wir so erleben. Da ist eine große Menge Material zusammengekommen.
Ja.
Und das Zweite, was ich zum Video noch sagen wollte, erstmal finde ich das Video ist richtig cool geworden. Ich muss sagen, ich selbst fand es sehr, sehr cool und vor allem wegen der Kondore. Wir haben das ja gefilmt mit unserem Teleobjektiv. Und das war ja gar nicht so einfach, die einzufangen und die ganze Flugbahn zu verfolgen. Und deswegen wusste ich selber nicht so richtig, wie das nachher wird und wir das überhaupt verwenden können, weil es schon die Linse ja so ein bisschen zuckelt, wenn man das so viel bewegt, weil es eben eine große Teleweite war.
Mhm.
Ich habe das Footage ja selber auch schon sehr lange jetzt nicht mehr gesehen, sondern erst als ich es wieder geschnitten habe letzte Woche. Und ich war begeistert, wie gut das funktioniert hat. Also es ist richtig cool geworden. Man kann die Kondore sehen, wie sie fliegen, wie sie gleiten. Das hat mich mega happy gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat und mal so einen Kondor sehen möchte, wie der fliegt, schaltet mal nochmal bei YouTube ein. Ich bin richtig geflasht von dem Video, das hat mir richtig Spaß gemacht.
Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr einschaltet und uns da auch unterstützt.
Das sowieso. Ja. Aber ich wollte nur sagen, dass es lohnt, dass es selber irgendwie voll gefreut hat, das wieder zu sehen. Und es ist ja auch schon ein paar Wochen her, dass wir da waren. Und es ist ja nicht so, dass wir uns das Material, wenn wir es aufgenommen haben, die ganze Zeit nochmal angucken, sondern meistens erst nochmal, wenn wir es auch bearbeiten. Und deswegen, ja, wollte ich nochmal sagen, lohnt sich, schaltet ein. Ist cool.
Sehr gut, Werbung Ende.
Ja. War ja ein eigener Sache.
Ja, stimmt. Und ja, genau, ich fand das Video auch mega schön. Also es waren zwei meiner Lieblingsorte in Peru auf jeden Fall. Sowohl die Rainbow Mountains als auch das Kolkatal.
Ja.
Das war echt, ja, zwei Highlights in Peru.
Ja, schon sehr spektakulär.
Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Potosí. Wir sind auch schon in Potosí angekommen,
so.
Aber erst seit heute Abend. Wir haben auch schon Begegnungen mit den Straßen hier gehabt, die man besser hätte meiden sollen. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir sind auf einem Parkplatz angekommen und werden jetzt hier erstmal entspannt ankommen und dann gucken, was da noch so auf uns zukommt. Was auf jeden Fall richtig spannend war wieder, weil das ist ja schon ordentlich Strecke vom Sahara, waren es jetzt auch wieder 8 Stunden Fahrt.
Ja, knapp 8.
Hier nach Potosí und ich weiß nicht, wir haben es bestimmt schon erwähnt, dass es hier Dieselknappheit und Benzinknappheit gibt und wir dringendst tanken mussten auf dem Weg hierher und wir hatten mal wieder Glück, wir haben eine Tankstelle gefunden, hunderte Meter LKW-Schlangen.
Wahnsinn.
Also man kann, es waren bestimmt, keine Ahnung, 30 LKWs aneinandergereiht, wenn nicht sogar noch mehr. Und
das ist nur die Diesel.
Genau,
Dieselschlange, das sind die LKWs und die Kollektivos und die normalen Autos, die stehen ja dann am Benzin an und sind natürlich ein bisschen schneller da unterwegs.
Ja, und wenn eine LKW-Schlange da ist, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es auf jeden Fall Diesel gibt. Ob sie es dann auch an Ausländer verkaufen oder an Reisende, Touristen, ist dann immer nochmal eine andere Frage. Deswegen sollte man immer erstmal hingehen und fragen, ob sie es auch an Touristen verkaufen. Das war in dem Fall, also war das der Fall. Und dann habe ich halt gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, nicht ganz hinter den LKWs anzustehen, weil wir ja tendenziell eher nur 40 Liter tanken müssen, was so 30 Sekunden dauert mit der Pumpstation, die sie hatten. Und die LKWs tanken aber bis zu 1000 Liter oder viel mehr noch, weil sie da noch so extra Kanister dabei haben, weil die ja noch viel mehr daran angewiesen sind, dass sie Diesel haben. Und dann kann es halt manchmal erst dazu kommen, dass man so 5-6 Stunden anstehen muss. Ist uns jetzt noch nicht passiert, aber wir haben andere Reisenden schon gesprochen, bei denen es der Fall war.
Ja.
Und sie meinte dann, ja, ich soll mal mit den LKW-Fahrern sprechen, die anstehen, mit den ersten paar und mit dem Polizisten, der das alles regelt da. Und mit denen habe ich dann gesprochen. Und also eins muss man mal sagen, hier sind die Menschen sind ja einfach so nett.
Ja.
Also die stehen nochmal allen voran von den südamerikanischen Ländern, wo wir jetzt bisher waren. Sowohl die Polizei hat immer ein Lächeln auf den Lippen.
Militär auch.
Also es ist überhaupt, also wenn man in eine Kontrolle kommt, hat man überhaupt kein so ein ungutes Gefühl wie in den letzten Ländern, wo sie einen immer sehr grimmig angucken, sehr ernste Fragen stellen, sehr belegt sind. Und hier ist es einfach so, sie fragen, wo du herkommst, du sagst aus Deutschland und sie haben einfach direkt so Freude daran. Ja. So, wow, krass, das ist langer aber ein Weg. Weiter Weg und keine Ahnung. Also es ist eher so, ja, die freuen sich einfach richtig. Und so war das auch mit den LKW-Fahrern, die ich angesprochen habe, ob das für die in Ordnung ist, dass wir jetzt ein paar Liter uns vielleicht vordrängeln für die paar Liter und alle direkt, ja, absolut gar kein Problem. Wir sollen einfach den Polizisten vorne Bescheid geben, sie warten. Und dann sind wir einfach direkt rangekommen. Und ja, also sowohl mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, als auch mit der Polizei, öffentlichen Kontrollen, alle sind so herzlich hier mit so einem Lächeln. Das ist echt.
Und 40 Liter bei uns nur, weil wir, also eigentlich so, wenn wir einen halben Tank noch haben, versuchen wir möglichst schon Diesel zu tanken, weil man eben nicht überall bekommt. Also die meisten Tankstellen, die man sieht, sind geschlossen, haben nichts, vor allen Dingen kein Diesel, ab und zu mal Benzin. Aber bisher kommen wir eigentlich super gut durch. Also mit den Tipps, die wir bekommen haben, irgendwie einen Kanister dabei zu haben, falls man eben mal nicht an Touristen verkaufen darf, dann hilft manchmal einfach hinzugehen, dann stellst du den Kanister hin, gehst wieder weg, der wird befüllt und dann kannst du ihn wieder mitnehmen.
Ja. Also war bisher einmal der Fall, wo ich gefragt habe und er meinte eigentlich nicht an internationale Kunden, aber ich soll ihm einfach den Kanister nebendran stellen und er befüllt den und dann haben wir tatsächlich auch für den Local-Preis eingekauft.
Einmal, genau.
Es gibt hier für Touristen und Ausländer gibt es einen internationalen Dieselpreis, was doppelt so viel ist, wie die Bolivianer bezahlen.
Aber das ist immer noch ungefähr 1 Euro pro Liter.
Weniger, also wir haben 90 Cent haben jetzt bezahlt pro Liter. Und wenn man den einheimischen Preis bekommt, dann haben wir, glaube ich, 50 Cent bezahlt.
Nicht mal, waren irgendwie 45 Cent oder irgendwie sowas.
Also irgendwie zwischen 4 oder 5 Bolivianos und das sind echt so 45 Cent, also wirklich fast gar nichts.
Ja. Man kann dazu sagen, dass diese Knappheit eventuell sich irgendwie ändert. Wir haben, vor 5, 6 Tagen das ein bisschen am Rand mitbekommen, dass hier eigentlich hätten Straßensperren sein sollen, aus dem Grund, dass der Dollar hier irgendwie nicht vorhanden ist, was die Importe extrem teuer macht.
Ja.
Und dass eben diese Knappheit von Diesel einfach große Probleme für die LKW-Fahrer, für die Fernfahrer darstellt. Die wollten auf die Barrikaden gehen und Straßensperren für 1, 2 Wochen errichten, wenn nicht der Präsident ein Gespräch mit dem, mit dem
Tarifführer.
Ja, weiß ich auch nicht genau, wie man das sagt.
Ja, auf jeden Fall hat aber das Gespräch stattgefunden.
Genau.
Und was natürlich nicht so schön ist, also was gut ist für die Leute hier, aber allgemein, sie kaufen jetzt Öl und Benzin und Diesel von Russland ein.
Angeblich, wenn wir es richtig verstanden haben. Ja. Das war ein übersetzter Artikel. Die Straßensperren wurden aber dann nicht durchgeführt und es wurden ein paar Einigungen gefunden.
Ja.
Wie das jetzt genau hier nachher sich bemerkbar macht, werden wir sehen. Noch ist die Knappheit da natürlich.
Mhm.
Wir werden es beobachten. Mal gucken, ob wir noch in Straßensperren kommen oder nicht. Oder ob uns irgendwann der Diesel ausgeht und wir liegen bleiben. Wer weiß.
Und wenn wir liegen bleiben, ist es doch absolut Zeit für unsere absolute Lieblings- Rubrik, wie es Basti immer so schön ankündigt.
Das ist nicht die Lieblingsrubrik, das ist die Königsrubrik.
Die Königsrubrik.
Oder Kaiserrubrik.
Nämlich unsere allseits bekannten Entweder-Oder-Fragen.
Ist es dies oder das?
Ist es ja oder nein?
Es muss die Entweder-Oder-Frage sein. Dann hast du mich jetzt fast überrumpelt. Das kam jetzt hier so ohne Überleitung einfach direkt, bumm.
Hä, ich habe mir völlig Mühe gegeben für die Überleitung.
Ja, aber so ohne, haben wir überhaupt schon alle Themen besprochen? Sind wir überhaupt schon bereit für die Entweder-Oder-Fragen? Haben wir überhaupt welche?
Wir haben welche. Aha. Und zwar immer noch aus unserem wundervollen Publikum.
Aus dem Community-Fundus.
Ja, genau. Und ich freue mich richtig, die Fragen abzufeuern.
Und ja, diesmal ich habe noch 2 notiert und du hast noch 4 notiert.
Ja.
Und ich glaube,
wir machen 3-3. Also heute 3 und nächste Woche 3.
Ach so, wirklich?
Ja.
Das müssen wir nochmal sehen. Kommt drauf an, wie lange die, ich glaube, 4 müssen wir schon machen. 4 muss man schon machen. Hau mal deine 4 raus.
Okay, also die erste Frage kommt von der lieben Gabi. Und zwar geht das so.
Hast schon lange keine Entweder-Oder-Fragen mehr vorgelesen.
Ich habe schon lange keine Entweder-Oder-Fragen mehr vorgelesen.
Also geht das so.
Gabi ist gerade in Island und hat sich gefragt,
oh, wie schön.
Im Juni lieber in dem wunderschönen Island bei 5 Grad oder im ebenso wunderschönen Peru bei 30 Grad.
Diesmal muss ich ja mal anfangen mit den Antworten. Also geht's noch?
Das war der O-Saft, der leer ist.
Ja, das haben wir gehört. Ja. Puh, gute Frage. Also aktuell würde ich sagen, da wir ja gerade erst in Peru waren und Island sowas von noch auf unserer Bucketlist steht, wir extrem gerne da nochmal hin möchten. Da spielt jetzt auch die Gradzahl irgendwie gar nicht so eine große Rolle, ehrlich gesagt, bei dieser Antwort.
Ich habe gehört, dass es auch heiße Quellen geben.
Ja, eben. Also 5 Grad, das ist ja noch, ist alles machbar.
Alles, was über Null ist, ist
wir haben hier
echt wie Sommer.
Ja, und 30 Grad können auch anstrengend werden. Das wissen wir alles, aber ich würde sagen Island. Island muss auf jeden Fall irgendwann von uns nochmal bereist werden. Peru haben wir jetzt schon einen kleinen Check dran. Und ich glaube, ich bin eher erstmal für was Neues, was man noch nicht kennt, als nochmal nach Peru. Deswegen bei mir ist es Island.
Dem schließe ich mich an. Bei mir ist es auch auf jeden Fall Island. So schön ich Peru fand, habe ich so viel Lust, Island zu bereisen. Und hoffe, dass es irgendwie in naher Zukunft klappt, dass wir das auch noch machen können. Und ja, deswegen würde ich auch gerade aktuell Island antworten.
Ja.
Ohne Bezug auf die Gradzahlen. 30 Grad ist sowieso mir viel zu warm. Bis 25 ist perfekte Van-Temperatur, wie wir hier im Podcast ja schon oft diskutiert haben. Die Wohlfühl-Van-Temperatur. genau, deshalb, ja, Island.
Aber das sind wirklich nur 5 Grad im Juni da? Was ist da los?
Keine Ahnung. Ich habe auch gedacht, dass es vielleicht ein bisschen wärmer ist.
Das müssen wir nochmal erforschen.
Zumindest so Frühlingstemperaturen. Naja, Standheizung. Nicht über 3000
genau,
Meter.
Das ist, wir sind
alles entspannt.
Ja, wollte ich gerade sagen, mit Standheizung ist das ja Pipi-Kram.
Okay, die nächste Frage kommt von dem lieben
Danke
Thomas.
Danke für die Frage, Gabi.
Ja, sehr vielen lieben
Und
Dank.
Und viel Spaß noch in Island.
Ja. Ich hoffe, du darfst es gerade noch bereisen.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, glaube ich, schon, haben wir schon ein bisschen länger bekommen. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht.
Ja. Nächste Frage kommt von dem lieben Thomas. Und zwar, entweder ihr bekommt jetzt die Möglichkeit, einen 4x4 top ausgebauten Bus, also Groot in 4x4, der vor der Geländegängigkeit nur so strotzt, für den Rest eurer Reise. Oder ihr könnt auf einmal Spanisch und Portugiesisch fließend sprechen, aber auch nur bis zum Ende eurer Reise.
Also erstmal muss man sagen, Groot mit 4x4 wäre natürlich ein Reisemonster. Da gäbe es ja gar keine Grenzen mehr. Der kann ja so schon viel. Aber als 4x4 wäre der ja Power.
Power Machine.
Ja. Aber ich muss sagen, auf dieser Reise in Südamerika, es ist schon echt traurig, wenn man die
Manchmal.
Ja, also nicht traurig ist auch irgendwie das falsche Wort, aber so, es gab schon so viele Momente. Man versteht ja immer mehr, man kann sich auch ausdrücken, aber was nicht geht, sind so längere Gespräche. So, also zum Beispiel haben mich auch heute irgendwie zwei Kinder irgendwie angesprochen, haben irgendwie ganz viel gefragt und ich konnte es einfach nicht beantworten, weil das habe ich dann auch nicht verstanden. Oder mit der Frau, die uns in La Paz eingeladen hat, sie konnte Englisch, deswegen konnten wir uns unterhalten, aber wir hätten natürlich super gerne das Gespräch auf Spanisch geführt. Wir versuchen immer zwischendurch zu lernen mit Apps und ich tue mich da aber auch ganz schön schwer, muss ich sagen.
Ja, aber ich muss sagen, so die alltäglichen Situationen und so kommen wir echt mega gut klar
voll,
mit unserem Spanisch.
Voll, aber stell dir vor, du könntest jetzt fließend Spanisch und Portugiesisch sprechen und könntest jetzt hier einfach mit jedem, der an Van kommt und einfach wirklich Smalltalken könntest.
Also für mich ist die Antwort der Frage auch absolut eindeutig.
Ja, ja. Also bei mir ist es auch Spanisch und Portugiesisch, wobei es schon schade wäre, wenn es wieder weg ist, ne?
Ja, schade, dass es nach der Reise wieder weg ist, aber ja, einfach manchmal geht einfach so das Zwischenmenschliche verloren, wenn man die Sprache nicht fließend sprechen kann. Da beneide ich dann schon echt Reisende, die das irgendwie können und dann so in einem Dorf ankommen und direkt in den Austausch gehen können.
Ja.
Ich muss sagen, wir haben schon trotzdem schöne und besondere Momente gehabt, aber es wäre schon schöner, wenn man das viel, also wenn wir das auch entspannter angehen können. Für uns ist das ja immer dann auch direkt unangenehm und wir ziehen uns dann eher zurück, als dass wir dann so in die Offensive gehen und
naja, zurückziehen.
Ja, nicht zurück, ja, aber ja. Also du weißt, was ich meine.
Ja, also das ist ja so ein Smalltalk-Gespräch, einfach sofort auszudrücken, was man gerne sagen möchte und wie wohl man sich vielleicht auch fühlt und vielleicht Fragen zu stellen und mehr zu erfahren von den Menschen. Das wäre schon cool, ja.
Ja, absolut. Okay, die nächste Frage kommt.
Und danke an Thomas, coole Frage.
Ja, danke dir, Thomas, für die coole Frage. Die nächste Frage kommt von einem Team Irland. Ich glaube, ich vermute, sie sind auch gerade in Irland unterwegs. Ich habe mir vergessen, leider die Namen aufzuschreiben. Es tut mir von Herzen leid, aber irgendwie seid ihr, nachdem ich die Frage kopiert habe, im Nachrichtenwust auf Instagram untergegangen und ich habe euch einfach nicht mehr gefunden.
Also trotzdem ganz liebe Grüße an Team Irland.
Aber echt. Und zwar ist die Frage, die Entweder-Oder-Frage, Irland oder Schottland?
Warte mal ganz kurz, vielleicht kann ich aushelfen. Mir kommt nämlich irgendwie vor, als hätte ich das auch aufgeschrieben. Ja, habe ich. Und zwar von Katharina.
Ah, vielen lieben Dank, Katharina. Sehr gut.
Ich schreibe mir die Namen mit auf.
Sehr gut. Vielleicht ist sie deswegen auch verloren gegangen, weil du es gleichzeitig vielleicht irgendwie kopiert hast und
sein,
dann
ja.
ist die Nachricht auf meine Ansicht verschwunden.
Ja, ich habe ja auch Team Irland in Klammern Katharina. Ich hoffe, das stimmt auch. Ich hoffe, das ist richtig aufgeschrieben.
Ja. Okay. Entweder Irland oder Schottland.
Boah. Das ist richtig schwer. Richtig.
Ich kann ja anfangen. Für mich ist es nämlich nicht so schwer.
Echt? Hau raus.
Ja. Ich bin absolut Team Irland.
Boah. Warum?
Weil wir da einfach so eine gute Zeit hatten, weil das Essen da einfach so lecker ist, weil wir die Traumspots schlechthin hatten, weil die Iren einfach ein verrücktes Volk sind, liebenswert verrücktes Volk, weil ich eine gute Freundin aus Irland habe und es irgendwie die Zeit da noch besonderer gemacht hat und ich glaube, das war's an Gründen.
Könnte ich alles unterschreiben, weil saugeile Zeit, hat richtig Spaß gemacht.
Und es gibt auch irischen Whisky.
Ja, aber da hast du natürlich jetzt einen Punkt, warum Schottland bei mir. Also erstmal nochmal zu Irland. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Die Pints sehr gut. Auch das Guinness schmeckt in Irland komischerweise sehr gut. Vor allen Dingen das siebte am Abend.
Ja, aber
sehr
wir
gut
haben
ist.
Ja auch gelernt, je kürzer der Weg.
Das ist schon klar. Je kürzer der Weg von Tap zur Brauerei, desto besser das Guinness.
Ja.
War alles richtig cool. Schottland, muss ich sagen, hat mir aber auch unfassbar gut gefallen. Denn habe ich meine Lieblings-Whisky-Distillerien direkt vor Ort in Schottland. Und da sind auch ein paar offen. Also die 2, 3, 4, die wir besucht haben, das reicht natürlich noch nicht. Edinburgh, unfassbar gut gefallen. Und irgendwie haben wir noch einiges offen in Schottland, weil das Wetter uns ein bisschen irgendwie so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich glaube, also das ist eine Ebene. Die sind beide, ich würde so gerne in beide Länder gleich doll nochmal reisen, dass ich es nicht sagen kann. Vielleicht meine Antwort, weil wir eine Antwort haben müssen, wäre jetzt Schottland ein bisschen, weil da vielleicht eher noch was offen ist und wir dann noch nicht so lange waren wie in Irland und Außerdem, wenn man in Schottland war, dann fährt man sowieso danach nach Irland und andersrum.
Ja.
Ja, aber insgesamt Irland und Schottland bei uns beiden.
Traumländer.
Ja, auf jeden Fall. Gerade für Vanlife. Oh, mega. Richtig, richtig Spaß gemacht. Checkt gerne noch mal unsere YouTube-Videos dazu aus.
Aber ich glaube auch, ohne Van sind die beiden Länder richtig schön zu bereisen. Ja. Und ja, einfach so vielseitig und so. Ach, da könnte ich mich jetzt gerade richtig wegträumen.
Ja, voll. Also, ja. Also über die Länder, die wir jetzt hier in den Entweder-Oder-Fragen, so Island, Schottland, Irland, ist schon alles so richtig, richtig schön, was uns wieder reizt, nochmal hin.
Ja.
Entweder nochmal oder das erste Mal hinzureisen.
Ja, definitiv. Okay, das war's von meiner...
Dann kann ich ja noch... Eine letzte Frage haben wir noch offen aus der Community. Stimmt gar nicht, weil die hattest du auch schon. Das war die andere, die mit dem 4x4.
Haben wir doppelt notiert.
Das haben wir doppelt notiert. So, ich habe auch keine Frage mehr.
Sehr schön.
Und selbst ausgedacht habe ich mir für diese Woche auch keine.
Das ist okay, würde ich glaube ich sagen. Wir sind immer noch am Regenerieren und immer noch am Kräfte
ja. Und
sammeln.
Nächste Woche haben wir dann wieder eigene oder...
Nächstes Mal können wir dann Lebensmittelvergiftung oder nicht.
Stadt okay. Oder Natur. Aber sowas hatten wir alles auch schon. Aber vielleicht kriegen wir ja auch neue Fragen aus der Community.
Wer weiß.
Leute, setzt euch ran und schickt uns Fragen.
Tippt eure Finger wund.
Ja. Kommt alles rein. Kommt alles in den Podcast.
Ja, wir freuen uns immer sehr über die Fragen. Die sind sehr kreativ und sehr, irgendwie ist es cool, wenn man sich diese Fragen nicht selbst ausdenken ja. muss und man...
Wir haben aber auch schon mal gesagt, ihr müsst uns gar nicht entweder oder Fragen schicken. Ihr könnt uns alle Fragen, ja. die ihr wollt, schicken.
Ja.
Die kriegen wir auf jeden Fall rein. Aber ich glaube, für diese Woche haben wir ganz schön abgearbeitet.
Haben wir uns Kopf und Kragen geredet.
Naja,
nicht so toll.
Eigentlich muss ich sagen, ist diese Folge viel lockerer und fluffiger von
den Lippen,
als ich gedacht habe. Denn wir sind natürlich, wie wir sind. Kommen wir hier wieder an unseren Stellplatz spät in der Nacht. Na gut, wir haben jetzt 9 Uhr abends. Die Folge muss natürlich noch fertig gemacht werden, damit sie um 0 Uhr auch schon wieder verfügbar ist.
Ja.
Nicht um 0 Uhr.
Morgens.
Damit sie morgen früh, wenn ihr aufsteht, dass sie dann schon da ist. Und ich sag mal so, abends haben wir nicht immer die besten Folgen aufgenommen.
Naja, ich würde schon sagen, dass das schon echt ein paar Goldstücke dabei sind.
Ja, das schon. Aber wir hatten heute auch eine 8 Stunden Fahrt und gegessen haben wir einen leprigen Taco.
Aber
hier.
Deswegen bin ich halt immer noch dafür. Hallo, wir hatten auch eine Suppe zum Mittag.
Ach stimmt, ja? Die habe ich vergessen.
aber deswegen bin ich einfach immer noch dafür, dass wir unseren Podcast umbenennen.
Nix da. Ihr seid hier bei 2x um die Welt und das wird auch erstmal so bleiben.
Absolut.
So, jetzt.
Dann fahren wir mal weiter um die Welt, oder?
Wir fahren weiter um die Welt.
Wir checken mal aus, was in Potosí so abgeht. Also wir wissen schon, was hier so vor sich geht, aber gucken uns das mal genauer an und werden dann nächste Woche wieder hier am Mikro sitzen und berichten.
Ja, und wer nicht bis dahin warten möchte, der kann mal bei YouTube reinschauen. Richtig cooles Video letzten Sonntag und auch die davor sind nicht schlecht.
Ja.
Also klickt euch da mal durch und wenn ihr Daily News von uns haben wollt, dann auf Instagram reinschauen und da auch gerne Nachrichten, Fragen oder was auch immer ihr auf dem Herzen habt, schickt uns das.
Ja, Liebe geht raus an all unsere ZuhörerInnen, ZuschauerInnen. Yeah. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und hören uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.